Liebe Freunde, liebe Geschwister, wir haben in den vergangenen zwei Sonntagen zwei Kapitel, zwei Geschichten aus dem Leben Abrahams behandelt, auch heute wieder und in den nächsten zwei Sonntagen auch noch. Und ich lese dazu aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 18, ab Vers 16. Da brachen die Männer, Gott in Begleitung von zwei Engeln, da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sind. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben, um der 5 willen? Er sprach, finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun, um der 40 willen. Abraham sprach, zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach, ach, siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Vor fast 100 Jahren, im April 1912, hat sich die größte Schiffskatastrophe, die wir bis heute in der ganzen zivilen Schifffahrt und Seefahrt gehabt haben, ereignet. Das war der Untergang der Titanic oder der Titanic. Im April 1912 bei der Jungfernfahrt von Southampton in England nach New York. Ein Gigant an Luxus und an Komfort, an Hightech für die damalige Zeit. Und an Bord war die ganze Prominenz der Welt, aus der englischsprachigen Welt, in Unterhaltung, Politik und Wirtschaft. Und nun ist das Schiff schon 3/4 der Strecke in der Nähe der amerikanischen Küste, etwa 400 Meilen vor Kanada entfernt. Und da ist durch Kälteeinbruch Treibeis und Eisberge aufgebrochen. Und ein vorbeifahrendes Dampfer funkt, Vorsicht, die Geschwindigkeit drosseln, Treibeis, Gefahr. Und immer wieder. Aber die Titanic hört gar nicht und antwortet gar nicht. Und schließlich antwortet der Funker der Titanic ganz erbost zurück: Quatsch nicht, ich habe zu arbeiten. Und dann passiert das, was passieren musste. Ein Fels, ein Eisblock wird gerammt. Es sind nur kleine Risse und Löcher in der Schiffshaut. Aber immerhin, da dringt unaufhörlich Wasser rein. Man kann absehen, in 2-3 Stunden wird der Schiffsrumpf voll sein. Und jetzt geht das SOS in alle Welt. Aber dieser Funker in diesem Frachter, der vorbeigefahren ist, der hatte abgeschaltet, hat sich schlafen gelegt, weil er keine Antwort bekommen hatte. Irgendwann setzt auch die Elektrik aus, die Lichtmaschine. Aber da hat man noch eine Möglichkeit. Man schießt eine Leuchtkugel ab an der Titanic, weil wieder in der Nähe ein Dampfer vorbeizieht. Eine Leuchtkugel, die alles bedeuten kann. Und dieser Dampfer antwortet zurück mit einer Leuchtkugel, wie man das zur Begrüßung in der Hafeneinfahrt tut. Und fährt vorbei. Es ist unfasslich, wenn man bedenkt, was sich alles da an Fehlentscheidungen zusammenballt in dieser Katastrophe, bei der es 1500 Tote gab. Von den 2200 sind vielleicht ein Drittel gerettet worden. Das sind einige, die die Verfahren nicht sehen wollen, nicht ernst nehmen. Und andere, die ermüdet sind, resigniert, frustriert und sich buchstäblich schlafen legen. Und andere, die so arglos, so blauäugig sind, dass sie keine Gefahr erkennen können in dem, was da geschieht. Und wie anders Abraham in dieser Geschichte. Da ist noch nicht von Gericht und Katastrophe die Rede, sondern nur ganz versteckt sagt Gott: Ich will sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das da vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so ist. Aber Abraham ist vertraut mit dem Denken Gottes und ahnt, hier braut sich Schlimmes zusammen. In Jesaja heißt es einmal: O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte. Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt. Jena, Deutschland, EU, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt. Und wenn sich die Wächter schlafen legen, weil sie ermüdet, resigniert und frustriert sind. Man kann das eigentlich nicht genug lesen, diesen einen Vers. Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Alles wäre naheliegender gewesen. Alles hätte man verstehen können, aber eigentlich das doch nicht. Was war das für eine Stadt, Sodom und diese Nachbarstadt Gomorra? Von ihnen heißt es, die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Das war bekannt. Das hatte sich auch bis Abraham rumgesprochen. War es die Stadt wert, in ihrer Verdorbenheit, in all den Perversionen dieser Stadt, da noch Fürbitte zu üben, für sie einzutreten? Und Abraham hat es ja bereits handgreiflich bewiesen, als dieser Überfall des Wüstenkönigs Kedor Laomer gewesen ist, hat er sein Leben gewagt und in einer mutigen Einsatz die Gefangenen alle wieder befreit und die Habe zurückgebracht. Und die Stadt hatte nicht gelernt, hat sich nicht verändert. Und dann war da Lot. Das war ja sein Neffe. Aber wie schäbig hat er ihn behandelt. Davon haben wir letztes Mal gehört. Ihn als den Älteren, den Onkel, der sich um ihn gekümmert hat, praktisch so hat stehen lassen und sich selbst das beste Teil an Land gesucht hat. War es diese Stadt, war es Lot wert, für sie Einsatz zu führen? Nun, Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Ich denke, das ist der Inhalt eines Gebetslebens. Und darum soll es uns gehen, eigentlich um diesen Satz. Gebet, ich denke, das kann man unter 3 Gedanken sehen. Gebet ist Ausdruck des Glaubens. Gebet bedeutet Zielstrebigkeit und Ausdauer. Und drittens, Gebet heißt Aufbruch. Gebet heißt Glauben zunächst. Von Abraham heißt es ja, er ist der Vater des Glaubens. Also wenn man Glauben lernen will, muss man sich dieses Modell, dieses Beispiel, dieses Vorbild an Glauben anschauen. Die erste Berührung mit Sodom hatte Abraham in dieser Geschichte des letzten Sonntags, als es darum ging, diesen Streit zwischen seinen und den Hirten Lots zu schlichten. Und was tut Lot, dem dann dem Vorrecht gelassen wird, Land auszusuchen? Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Was sah er? Eine fruchtbare, wasserreiche Gegend. Eine wirtschaftliche Blüte. Hohe Lebensqualität, Freizeitwert, Verdienstmöglichkeiten. Alles, was wir heute unter einer Zukunftsregion uns vorstellen. Wenn wir die Wahl hätten, ja, am Tegernsee zu wohnen oder in Bitterfeld, für mich wäre die Frage sehr schnell klar, wenn es einfach nur nach menschlichen Erwägungen geht. Das sah der Lot. Sah das der Abraham nicht? Der Abraham hat das auch gesehen. Er war nicht ein alter Mann, der nicht mehr ganz beisammen war und etwas vertrottelt und nicht mehr so weit geguckt hat. Er hat das sehr wohl wahrgenommen. Aber er hat hinter die Wirklichkeit geschaut, was auch zu sehen war, wenn man hinsehen wollte. Da heißt es ja, die Leute zu Sodom waren böse. Er hat die wasserreiche Gegend gesehen, die Fruchtbarkeit, aber auch etwas, was sehr dagegen sprach. Glaube heißt ja nicht, die Augen vor etwas verschließen, sondern heißt, das Leben zu sehen, aber auch hinter das Leben zu sehen, hinter die sichtbare Wirklichkeit. Wir neigen dazu, das, was vor Augen ist, zu sehen. Ja, so heißt es in der Bibel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber dahinter sieht man noch etwas anderes. Es ist wie bei Eva im Paradies. Eva sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm. Sie sah, sie begehrte und sie nahm. Das ist ein Dreiklang nach unten, der eigentlich immer wieder so einsetzt, so wie bei Lot. Es könnte sein, dass wir beten, weise mir, Herr, deinen Weg. Ja, und wie geht's weiter? Und red mir nicht dazwischen. Und halt dich schön raus bei den Entscheidungen. So beten wir sicherlich nicht mit Worten, aber vielleicht im Herzen. Lass mir meinen freien Willen darin. Ich denke, Glaube, der auch die Wirklichkeit und das, was dahinter steht, sieht, ist wie Sprengstoff, wie Dynamit in unserer Welt, auf den Menschen warten. Und die verlangend sind, Menschen zu erleben, die auch dann noch Gott die Treue halten, wenn es nicht so sichtbar gut alles läuft. Gebet heißt Glauben. Und das zweite, Gebet bedeutet Ausdauer, bedeutet Zielstrebigkeit. Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Wie soll man sich das praktisch vorstellen? Gott in Begleitung dieser Engel wollen gehen und er stellt sich vor ihnen. Er versperrt ihnen, ja, buchstäblich den Weg. Im Strafgesetzbuch würden wir das als Nötigung bezeichnen. Das ist wirklich strafbar. Kann man so mit Gott umspringen? Ja, dahinter steht ein erwartungsvolles Beten. Ein Wollen in Zielstrebigkeit, das nicht sagt, na gut, dein Wille geschehe, wenn es eben nicht so ist. Nein, es steht wirklich eine Entschlossenheit dabei, bei Abraham. Das darf nicht das letzte Wort sein. Aber andererseits sollten wir das auch genau lesen. Gott tut eigentlich den ersten Schritt in diesem Gebet. Nämlich, indem er vorher sich selber sagt, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Er legt ihm dieses Anliegen schon auf die Seele und dieses Gebet in den Mund. Wie es im Psalm 25 einmal heißt, der Herr zieht, die ihn fürchten, ins Vertrauen. Und das zweite heißt es auch, verheißungsorientiert und erwartungsvoll beten. Kurz zuvor hatte Gott ihm gesagt, als er die Geburt von Isaak angekündigt hat, gegen jede biologische Erwartung, im Alter noch einen Sohn zu bekommen. Sollte dem Herrn denn etwas unmöglich sein? Und das greift Abraham auf. Das hat er sofort gelernt und verinnerlicht. Und sagt jetzt, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Er hält ihm das vor, was Gott ihm selbst in anderer Form auf die Zunge gelegt hatte. denke, das bedeutet beten. Nicht wir müssen Gott irgendwie klein kriegen und ihm die Tür einrennen oder ihn weich beten, sondern er steht schon vor der Tür und möchte eigentlich nur eingelassen werden. Eins der für mich entscheidenden Bücher überhaupt für Beten ist ein Buch, das in den 50er Jahren erschienen ist, von einem norwegischen Autor, Ole Hallesby. Ich muss sagen, das hat mich wie kaum ein anderes Buch überhaupt bewegt. Und er sagt, der Schlüssel des Betens ist eigentlich dieser eine Vers. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, werde ich eintreten. Wir müssen nicht Gott die Türe einrennen oder eintreten, sondern ihm die Türe nur öffnen, da er schon vor der Türe steht. Ist das nicht verheißungsorientiertes Beten? Er gibt seine Zusagen und wir müssen sie nur in Anspruch nehmen. Beten heißt nicht Gott bezwingen, wie das im Heidentum geschieht. Und wir haben im Grunde eine Geschichte in der Bibel, die das wie schwarz-weiß gegenüberstellt. Auf der einen Seite Gebet des natürlichen Menschen, der meint, durch Intensität, durch Leidenschaft, durch Emotionen Gott bewegen zu können. Und auf der anderen Seite ein ganz stocknüchternes, kurzes Gebet, nämlich von Elia auf diesem Karmel, als es um dieses Gottesurteil ging. Die ganzen Bataillone von göttlichen Priestern auf der einen Seite und er alleine auf der Seite Gottes. Und dann sieht man ja, wie sie 6 Stunden, diese Götzenpriester, ihren Gott bedrängen, sich bis zum Wahnsinn, jedenfalls bis zum Umfallen, in ihrem Gebetstanz bewegen. Und die Antwort heißt, da war keine Stimme noch antwortet, noch irgendeiner, der aufmerkte. Wenn wir das mal bedenken, ob das nicht die Lage von vielen Menschen um uns herum ist, die auch sich spirituelle Erfahrungen wünschen, vielleicht Meditation praktizieren oder Yoga. Und die Antwort ist, da ist keine Stimme noch Antwort. Es ist das kalte Echo des eigenen Wunsches in diesem ganzen Universum. Und dann das Gebet von Elia. 2 Sätze, 1 Minute Gebet. Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkenne, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Wir wissen alle, wie es ausging. Er konnte kaum Amen sagen, da brach dann die Antwort Gottes auch schon vor, so dass allen Hören und Sehen vergeht. Das ist schlichtes, einfaches, nüchternes, verheißungsbezogenes Gebet. Du hast gesagt, darauf nehme ich dich beim Wort. Von dem König Friedrich II., Friedrich dem Großen von Preußen, dem alten Fritz, wie er dann im Alter genannt wurde, heißt es einmal, dass er an einem Abend in seinen Regierungsgeschäften dann noch viele Akten auf seinem Schreibtisch hatte, aber zu müde war und seinem Kammerdiener sagt, also ich gehe zu Bett, aber weck mich morgen um 16:30 und ohne Pardon. Bleib dabei und weck mich um 16:30. Morgens früh kommt der Kammerdiener, Majestät, 4:30 Uhr. Und wie reagiert ein König, wenn er um 16:30 aufstehen soll? Wie wir alle. Und er sagt, ach, lass mir noch 30 Minuten. Der Kammerdiener kommt nach 2 Minuten wieder. Majestät, es ist 16:30 vorbei. Der König wird ärgerlich, schmeißt ihm noch ein paar Kartoffeln ins Kreuz und sagt, noch mal 30 Minuten will ich noch. Und wieder kommt nach 2 Minuten der Kammerdiener. Es ist 4:30 Uhr. Und mit einem Griff greift er die Bettdecke des Königs und zieht sie ihm weg. Und ehe der König wild werden kann, sagt er, Majestät, mein König hat es mir geboten. Und der König kam zur Besinnung und hat ihn sehr gelobt. Tu nur du das, was dein König dir gebietet. Sollten wir nicht das tun, was unser König uns gebietet? In unserem Alltag, aber auch im Gebet. Wenn er uns Verheißung gibt, unseren Finger darauf legen, du hast gesagt. Ja, wird das nicht auch in dieser Geschichte der Frau in Kanaan, die um Heilung für ihre Tochter bittet, so deutlich. Eine Frau am Rande der Bevölkerung Israels bittet Jesus um Heilung für ihre Tochter. Und wie heißt die Antwort? Es ist gar keine Antwort. Jesus zeigt ihr buchstäblich die kalte Schulter und das in verschiedener Weise. Er antwortet überhaupt nicht. Das ist schon ein starkes Stück. Und dann wieder die Bitte. Und dann kommt eine Antwort von Jesus, die aber auch eine Abfuhr ist. Ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israels, nicht zu dieser Randbevölkerung. Tut mir leid, keine Chance. Und dann geht sie und sagt, na, dann soll es eben nicht sein. Nein, sie bleibt weiter dabei. Und dann nochmal eine Abfuhr von Jesus, indem er sagt, man soll doch nicht das Brot den Kindern vom Tisch nehmen und es den Hunden vorwerfen. Wer wäre da nicht dann beleidigt weggegangen? Und die Frau sagt, ja, aber, und ich denke, das ist Haltung des Gebets in den zwei Worten. Ja, das heißt, du hast ja recht, ich bin es ja nicht wert. Aber du hast gesagt, wer da bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wenn wir uns das merken, das könnten wir in Gold rahmen. Ja, aber als Ausdruck von Gebet in unserer Zielstrebigkeit. Gott wünscht sich geradezu Menschen, die ihm in den Arm fallen, die ihm nicht, wie wir meinen, lästig werden, sondern die wirklich das, was er verhindern möchte, auch wirklich nochmal umdenkt. Da heißt es im Hesekiel-Buch, Hesekiel 22, und ich suchte unter ihnen, ob einer da sei, der in die Bresche springen würde vor das Land, damit ich es nicht verderben müsste. Aber ich fand keinen. Ich fand keinen einzigen, kann man sich das vorstellen, im ganzen Volk, keiner, der bereit war, durch Gebet als Wächter auf den Mauern für diese Stadt einzutreten. Von Billy Graham, dem amerikanischen Evangelisten, hörte ich mal den Ausspruch, dass er sagt, das sei für ihn der traurigste Vers in der ganzen Bibel. Gott sucht nach Menschen, die ihn dazu bringen, dass er das Gericht aufschiebt oder aufgibt. Und da ist keiner, den das interessiert. Wir alle haben das so oft schon erlebt, zu kapitulieren, zu resignieren im Gebet, erwartungslos zu werden, uns zu arrangieren. Dann ist es eben nicht so. Da wird von einem Kenner von bestimmten Radierungen, von Kunstblättern gesprochen in einer Geschichte unserer Tage. Und dieser Mann hat ein Vermögen dafür eingesetzt, um diese Radierungen sich zu sammeln und zu kaufen. Und jetzt kommt er ins Alter und sein Lebensumkreis wird immer kleiner und den ganzen Tag beschäftigt er sich nur noch mit seinen Zeichnungen. Holt sich jeden Tag die Mappe hervor und geht dann mit seinen Fingern über diese Radierungen und kennt jedes Detail. Das Augenlicht wird schwächer und schließlich ist er ganz erblindet. Aber immer noch hat er jeden Tag diese Blätter vor sich. So, dann kommt die Familie in wirtschaftliche Not und sie weiß sich keinen anderen Rat, als diese Blätter zu verkaufen am Kunstmarkt und ein Papier in die Mappe zu legen, mit gleicher Beschaffenheit, aber leeres Papier, Altpapier. Und dann wird beschrieben, wie er jeden Tag diese Blätter vor sich hat, da drüber geht und das ist sein einziges Glück in dieser Blindheit. Aber es ist nur Altpapier, das er da betastet. Eine Tragik, ein Leben in der Vergangenheit, in einer Traumwelt mit Realitätsverlust. Ja, ein hartes Bild vielleicht auch für das Beten, was uns manchmal überkommt. Wenn wir entmutigt sind, wenn sich da Routine einschleicht, wenn es noch ein Ritual ist, aber wo ist unser Herz? Und hier bei Abraham wird das Gebet immer kühner. Bei jeder Gebetsrunde wird gewissermaßen der Rabatt, den er Gott abhandelt, noch größer. Zunächst nur 5, weniger als 50. Hier muss man sehr mathematisch mitdenken, um das nachzuvollziehen, aber es stimmt genau. Dann 45 minus 5 ist 40. Und dann kommt ein Sprung gleich von 10 auf 30. Abraham wird immer anspruchsvoller, immer kühner, immer wagemutiger im Beten. Von dem Literaturkritiker Reich Ranitzky heißt es mal, wer viel weiß, will mehr wissen. Und so könnte man über das Beten auch sagen. Wer viel betet, will mehr beten. Beten macht süchtig. Ja. Learning by praying. Indem wir beten, merken wir, wie wir gepackt werden. Und verheißungsorientiertes Beten kann man auch darin erkennen, dass Abraham sagt, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten, ja, menschliche Gerechtigkeit wäre, endgültig dieser Stadt den Garaus zu machen. Aber die biblische Gerechtigkeit heißt, ja, Gericht über die Sünde, aber Gnade für den Sünder. Das ist ein neutestamentliches Beten, was Abraham hier praktiziert. Ja, und noch der letzte Gedanke, Gebet heißt Glauben, heißt Zielstrebigkeit und heißt Aufbruch. Wir haben die Vollmacht in der Hand, Menschen Gott anzubefehlen, die vielleicht als junge Menschen auf bösen Wegen sind, in verfahrenen Lebenssituationen, bei Abgründen von Spannungen, in denen wir stehen. Ja, ist nicht Müdigkeit im Gebet eine verpasste Chance? In einem alten Lied heißt es, wer mag sagen und ermessen, wie viel Segen uns entgeht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Und ich denke, es hat auch zu tun mit der Wahrnehmung dessen, was in unserem öffentlichen Leben angeht und zugeht. Sodom hat seinen Namen hinterlassen in Perversionen von Sexualpraktiken, der Sodomie. Und ich bin sicher, es gibt keine Entartung, die es damals in der Antike gab, die es heute nicht auch gäbe. Im Privaten oder im Öffentlichen. Es hat mal jemand gesagt, Gott muss sich bei Sodom entschuldigen, wenn er uns gnädig sein will. Dort war das Gericht fällig. Und ist das nicht bei uns auch fällig? Und da gibt es zwei verhängnisvolle Irrtümer, dass wir das besänftigen und Toleranz praktizieren. Nun gut, das muss jeder selber wissen. Keine Diskriminierung. Jeder soll seine Orientierung haben, wie er will. Und leider sind das viele öffentliche Stimmen, auch im kirchlichen Raum. Oder wir ziehen uns zurück und sagen, nicht sehen, nichts hören, das ist mir alles zu viel. Nein, Fürbitte heißt sehr genau hinschauen, was vorgeht. Aber damit sich nicht abfinden und es nicht beschönigen. Nun, finde ich 50 Gerechte in der Stadt, sagt Gott, dann will ich vergeben. Heißt das nicht auch, wir sollten alles daran setzen, dass es 50 Gerechte in unserer Stadt gibt? Vielleicht 5%, vielleicht 7% in unserer Stadt oder noch mehr, das wäre schon traumhaft. Von Samuel heißt es, als er sein Richteramt niederlegt, und das war ja im Grunde ein unfreiwilliges Niederlegen eines Amtes, denn das Volk wollte einen König und nicht mehr einen Richter. Und er hätte allen Grund gehabt zu sagen, jetzt reicht's mir, ich ziehe mich zurück und verbittert einen Weg in das Rentenalter zu suchen. Nein, das Volk bittet, sei doch weiterhin bei uns, umgib uns mit deiner Fürbitte. Und seine Antwort ist, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten. Zu versündigen, nicht mehr zu beten. Im nächsten Kapitel, Kapitel 19, heißt es, dass Abraham am nächsten Morgen an den Ort wieder ging, wo er mit Gott geredet hatte. Ich denke, das bedeutet, wir sollten die Anliegen, die wir vor Gott bringen, auch durchchecken. Sind sie erfüllt? Und gewissermaßen, wenn sie erhört sind, abzuhaken und so lange sie bewacht und wach zu halten, solange sie noch nicht erfüllt sind. Hier hat Gott nicht dieses Gebet in letzter Konsequenz so erhört, wie Abraham es gewünscht hat. Aber Gott hat sein Wort gehalten. Wenn es 10 Gerechte wären, wäre der Stadt nichts geschehen. Aber er hat dennoch mehr Gnade erwiesen, als Abraham gedacht hat. Denn es heißt dann ausdrücklich, am nächsten Tag gedachte Gott an Abraham, als er Sodom vernichtete, indem er nämlich Lot und die Familie aus dieser Stadt führte. Abraham hatte gar nicht explizit um die Rettung von Lot gebeten, sondern das hat Gott getan als Zugabe zum Gebet von Abraham. Ich denke, wir haben alle schon viel Boden verloren, den wir hätten einnehmen können, der uns gehört hätte, den Gott uns zugesprochen hat, indem wir im Gebet ermüdet sind. Und deshalb sagt uns das Wort an vielen Stellen, aber auch im Hebräerbrief, darum stärkt wieder die müden Hände, mit denen man die Hände faltet zum Gebet, und die wankenden Knie, mit denen man wieder aufbricht und Gott folgt. In England in einer Gemeinde hat ein Pfarrer auch vor lauter Entmutigung, dass sich da nichts tat und der Gottesdienstbesuch immer dünner wurde und er fast allein in der Kirche war, ganz anders als das bei uns hier ist, dann geschlossen, wir müssen irgendwas unternehmen. Und er hat dann in die örtliche Tageszeitung eine Anzeige gesetzt, In aller Stille ist unsere Gemeinde entschlafen in dieser Woche. Am nächsten Sonntag ist die Trauerfeier. Nun gut, das hat sich natürlich herumgesprochen und da war die Kirche voll wie nie. Vorne in der Kirche vor dem Altar war ein großer Sarg aufgebahrt, mit Blumen und Kränzen geschmückt. Und jedem sollte nochmal Gelegenheit gegeben, diesen Toten zu betrachten. Und alle gehen in einem Marsch an dem offenen Sarg vorbei und sehen einen Spiegel auf dem Boden des Sarges. Sie sehen sich selbst als den, der Teil dieser toten Gemeinde ist. Das hat sicherlich einen Aufbruch verursacht, wieder nochmal neu nachzudenken und neuen Schub, neuen Aufbruch, neue Zuversicht zu bekommen. Von Hermann Betzel, einem früheren Kirchenmann in Bayern, heißt es: Durch Gebet weicht der Staub von der Seele, die Last vom Gewissen und die Angst aus dem Herzen. Ist das nicht ein Wort für uns, für unseren Alltag, der morgen wieder beginnt? Amen.